und haben diese Materialien echt so wie die Nadel im Heuhaufen gesucht. Und dann gab es halt Facebook-Gruppen für Eltern schwarzer Kinder und da wurden dann PDF-Listen herumgereicht mit Spielzeugen und Büchern, die dann oft schon vergriffen waren. Und wir gemerkt haben, nee, es braucht eigentlich einen Ort, wo Eltern wie wir, aber auch Eltern von Kindern mit Behinderung, unterschiedliche Familienkonstellationen, verschiedene religiöse Zugehörigkeiten, alle diese Bücher für ihre Kinder finden können.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Wir sind heute zu dritt. Ich freue mich sehr in der, wie so oft, digitalen Teeküche. Es sind bei mir zumindest Herbstferien. Das ist mein erster Ferientag. Deshalb bin ich einigermaßen entspannt und finde es richtig cool, dass ich heute mit euch in die Ferien starten kann. Und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr euch vielleicht einmal selber vorstellt, damit auch alle Zuhörenden wissen, wer hier gerade mit mir zusammen sitzt.
Dann fange ich an. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass es klappt. Wir haben ja schon öfter darüber geredet. Mein Name ist Deborah Nimindir-Dondadenga und ich sitze hier mit meiner Kollegin
Daolo Fatimbola.
Genau, gemeinsam sind wir die Gründerin von Tebalu. Tebalu ist ein Online-Shop für vielfältige Kinder, Spielzeuge und Bücher. Und zusätzlich zu der unternehmerischen Tätigkeit sind wir auch Autorinnen von inzwischen 2 Ratgebern, gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen und unserem 2. Buch mit Kindern über Diskriminierungen sprechen.
Aber wir haben auch ein Kinderbuch geschrieben. Und durften, das ist auch so ein Herzensprojekt von uns gewesen, das erste Kinderbuch von Chimamanda Ngozi Adichie übersetzen, Mamas Zaubertuch. Und wie ihr schon seht, wir müssen jetzt da gar nicht alles auflisten, was wir alles so tun, aber wir beschäftigen uns mit diversitätssensibler Pädagogik. Das heißt, wir geben auch Vorträge und Workshops mit Pädagoginnen, weil uns total wichtig ist, dass sich alle Kinder dieser Gesellschaft gewertschätzt und dazugehörig fühlen sollen in diesem Deutschland und in dieser Gesellschaft. Und wir mit unserem Arbeiten diese Strukturen legen möchten, Räume sicherer machen möchten und einfach unsere Vielheiten sichtbarer machen möchten.
Ja, vielen Dank. Eins von den Büchern habe ich hier, das andere ist tatsächlich in der Schule.
Sehr gut, da gehört es hin.
Genau. Ja, genau. Ich glaube, was total spannend ist, ist ein bisschen was zu eurer Geschichte zu hören, also wie es zu der Gründung von Tebalu kam und wie sich das auch alles so ein bisschen zusammenfügt. Vielleicht auch darüber, warum es das erste und das zweite Buch gibt und wie da vielleicht auch so euer eigener Prozess war. Ich würde aber vorweg schalten, weil wir das ja immer zu Beginn hier machen, euch ein bisschen danach zu fragen, vielleicht auch, wie es euch so geht, wenn ihr an das Thema Schule denkt. Ich frage die GästInnen, die hier sind, oft danach, ob sie so eine bestimmte Anekdote, ein bestimmtes Erlebnis haben, das ihnen irgendwie in den Kopf kommt, wenn sie ans Thema Schule denken, vielleicht aus der eigenen Erfahrung heraus, aber vielleicht auch aus so einem gegenwärtigen Kontext. Also es kann auch irgendwie was sein, was man gerade gelesen hat und was einem irgendwie nicht mehr aus dem Kopf geht oder was einem FreundInnen erzählt haben oder so. Damit man so ein bisschen diese Brücke schlägt von der Arbeit, die ihr macht. Ihr macht ja vor allen Dingen auch viel frühkindliche Erziehung, da also schreibst zu frühkindlicher Erziehung oder beschäftigt euch damit. Ja, da geht ja Schule auch so ein bisschen später zumindest drüber hinaus und ich finde diese Gedankenbrücke ist bei euch jetzt relativ klar, aber trotzdem gibt es ja vielleicht so Dinge, die euch im Kopf rumschwören, die gerade besonders präsent sind oder die viel mit der Arbeit zu tun haben, die ihr macht.
Genau, also wir sind eben beide schwarze Frauen in Deutschland eben auch aufgewachsen und ich komme aus Baden-Württemberg. Bin im schwäbischen Landen aufgewachsen und gerade so typische Erinnerungen, die ich an die Schule hatte, war, ich war eigentlich immer eine gute Schülerin, Deutsch war gerade in der Grundschule auch mein Lieblingsfach. Ich habe gerne geschrieben, ich habe viel gelesen, hatte viel zu erzählen, habe ich immer noch. Aber beispielsweise hatten wir irgendeinen Aufsatz, irgendeinen Wettbewerb gab es dann in der Grundschule, beziehungsweise die Grundschule endet ja auch in Baden-Württemberg nach der 4. Klasse, dass dann ein Aufsatz geschrieben wurde und dann ich da den ersten Platz gemacht hatte und die Lehrerin selber ganz verwundert war, dass ausgerechnet ich diesen ersten Platz gewinne. Also das ist mir so als Kind, ich meine, wie alt ist man dann, 10, 11, so im Kopf hängen geblieben, wieso ausgerechnet ich die beste Geschichte geschrieben habe und den Preis gewonnen habe. Das hat so nachgewirkt, dass es mir wirklich Deutsch, ich ganz lange keinen Zugang hatte zu diesem Fach und da auch überhaupt keine Freude dran hatte. Und erst spät wieder irgendwie mich dann anders wieder an dieses Fach und angenähert habe. Aber das, ne, in den so frühen Jahren einfach schon zu begreifen, deutsche Sprache und mein migrantisierte Selbst gehören scheinbar in diesem Konzept für diese Person nicht zusammen. Das ist so sehr prägend.
Mache ich die nicht. Danke. Also ich bin in einer Kleinstadt in Niedersachsen aufgewachsen und eine stark migrantische Stadt. Es gibt eine große migrantische Community, aber sehr wenige Schwarze. Da gab es darum war ich auch eigentlich die Schulzeit durch immer das einzige schwarze Kind in der Klasse. Und ich dachte, dass es eine totale, so meine Einzelgeschichte ist, mein Einzelleid, wenn das Thema Afrika dran kam im Schulunterricht. Das war ganz viel besetzt mit Scham. Ich wäre am liebsten, hätte mich krank geschrieben und wäre nicht in die Schule gegangen. Es war alles nur schrecklich, wie schwarze Menschen dargestellt wurden. Afrika als Kontinent sowieso mit Armut und Bedürftigkeit und viele halbnackt bekleidete Menschen. Und habe jetzt auch durch unsere Arbeit halt total erfahren, auch dann im Gespräch mal mit Ola Olu, dass ich bis jetzt eigentlich noch keine schwarze Person getroffen habe, die in Deutschland zur Schule gegangen ist, die ich diese Frage gestellt habe, wie war die? Du brauchst eigentlich nur sagen, Afrika als Unterrichtseinheit und alle verdrehen schon die Augen und sagen, boah, nee, das war mit die schlimmsten Schulerfahrungen. So, also. Okay. Aber ich hatte auch schöne Momente in der Schule. so ist nicht, aber das ist eine starke Erinnerung.
Und nochmal ergänzend, dass ich, obwohl natürlich auch ganz klassisch in dem Moment ist, ne, auch ganz klar, wir thematisieren das ja auch immer gerne, so ein bisschen auch basierend auf Colorism, also auch nochmal die unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen machen. Ich bin nicht als Deutsche in Deutschland, aber geboren und hier aufgewachsen auch und entsprechend habe ich da natürlich nochmal andere Erfahrungsdimensionen, sage ich mal, an den Outskirts, sage ich mal, von Deutsch sein und habe da zum Beispiel auch klassisch gute Schulnoten gehabt, aber die Empfehlung auf die Hauptschule zu gehen, um unter deinesgleichen, also in dem Moment unter meinesgleichen zu sein und ich bräuchte ja eigentlich keine höhere Bildung. Also auch dieses, wie eben auch Rassismus und rassistische auch Schulpolitik eben auch da abgesehen von, ne, von den Performance sozusagen, den Kindern, aber auch da Stempel aufdrücken und eben Kindern auch sie von Möglichkeiten, Ressourcen, losschneiden oder loseisen, die eigentlich zwar individuell in jedem Kind auch stecken. Und, es war eben der Widerstand eben von meinen Eltern eben nicht, mich auf die Hauptschule zu senden. Ich selber hatte gar keine Meinung. Ich dachte, ach, voll schön, das sind ja auch andere Freunde und Freundinnen von mir, das hätte mir gereicht. Also ich, in dem Alter hatte ich überhaupt kein Bewusstsein. Damals war das, glaube ich, auch noch nicht so stark, dass die Kinder schon so stark bewertet haben, was für Schulsysteme, auf die sie gehen und wie wichtig diese sind. Ich glaube, der Druck ist heute auf Kinder noch mal größer oder der Elternwunsch, sage ich mal, auf den Kindern noch mal stärker als früher bei uns. Für uns Kinder war das meistens egal und für mich war es praktisch, ist nicht so weit weg von der Grundschule, ist doch okay. Letztendlich bin ich aber auch ein Akademikerkind, deswegen habe ich natürlich doch den akademischen Weg gewählt, was ja auch eine sehr deutsche Logik bedient, dass man mit diesen Herkünften sozusagen auch relativ hohe Chancen hat, auch diese Wege zu gehen, auch als Migrantin.
Ja, jetzt sprecht ihr ja schon auf so ganz unterschiedlichen Ebenen Rassismuserfahrungen an, ne? Also das eine ist so das Institutionelle über beispielsweise die Art und Weise, wie Dinge im Unterricht besprochen werden, ne? Das andere ist so ein bisschen das auch Persönliche, ne? Wie Einzelpersonen irgendwie diese Erfahrungen auch prägen können, als jetzt eine Lehrkraft, weil mit Sicherheit ja auch irgendwie unter MitschülerInnen und in diesem Gesamtgefüge in Schule, ne? Also da in dem, was ihr jetzt erzählt habt, da ist ja schon eine ganze Menge mit drin. Ich musste jetzt beim Zuhören direkt dran denken, dass es ja häufig in diesen, ich nenne es jetzt mal Debatten, ich bin selber so ein bisschen genervt von all diesen Begriffen und diesen Dingen. Ich merke selber ganz oft auch eigentlich, wir haben so viele Worte für so viele Dinge und gleichzeitig habe ich immer wieder das Gefühl, dass die so abgegrast werden, dass ich immer wieder nach neuen Worten suche oder Umschreibungen. Aber eine Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist, ist diese Diskussion oder diese Debatte darüber, ab wann antirassistische Erziehung oder Bildung überhaupt angemessen sei. Ihr hört es jetzt schon so ein bisschen in meiner Stimme, dass das vielleicht schon was mit der Frage nicht stimmt, ne? Oder dass es an sich schon schwierig ist, dass diese Debatte überhaupt existiert, weil das, was ihr beschreibt, zeigt es ja auch so ein bisschen. Ne? Die einen machen diese Erfahrungen und können sich nicht aussuchen, wann das losgeht, ne? Und eigentlich qua Existenz, Positionierung in einer von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen geprägten Gesellschaft eigentlich ab sofort. Und die anderen diskutieren darüber, wann man mit Kindern darüber sprechen darf. Und damit sind ja dann vor allen Dingen oft auch nicht betroffene Kinder gemeint, von denen das ferngehalten werden soll, weil es ja so schlimm ist, darüber zu sprechen. Und so diese Debatten kennt ihr bestimmt.
Genau, also mein erster Gedanke ist, dass du die Antwort ja schon so ein bisschen mit in deine Frage reingepackt hast. Also die einen machen diese Erfahrung quasi per Geburt und bei den anderen wird überlegt, sind sie reif für das Thema? Und das ist halt ein totales Ungleichgewicht. Und darum finden wir, dass diese Themen spätestens in der Kita Einzug finden sollten. Und dann gibt es ja auch immer zwei Seiten einer Medaille. Also wir können über Antirassismus und über verschiedene Diskriminierungsformen sprechen. Und wir können aber auch einfach Vielfalt als Normalität in den Alltag von Kindern bringen, ohne ihnen die Brutalität dieser ganzen Ungleichheiten sofort auf den Tisch zu legen, sondern erstmal dafür zu sorgen, dass Kinder verschiedene Normalitäten kennenlernen. Und in der Hoffnung, dass wir damit eine Grundlage legen, um später auch mit ihnen gut über Diskriminierung sprechen zu können. Also ich glaube, es ist immer gleich diese große Angst vor, oh Gott, wir verschrecken die Kinder oder wir bringen sie überhaupt erst auf die Idee, dass es Ungleichheiten zwischen Menschen gibt. Das erkennen Kinder ja schon sehr früh, also laut Studien spätestens mit 3 bis 5. Kennen Sie alle gesellschaftlich vorherrschenden Diskriminierungen? Und das ist auch ein gutes Alter, Ihnen einfach Vielfalt zu präsentieren und die Normen, die oft in Kinderbüchern ja auch stecken, aufzubrechen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, auch gerade Mütter, sich, wenn wir an das Thema Sexismus denken, da gar nicht so große Gedanken machen, sondern von Anfang an ihren Töchtern zum Beispiel sagen, du kannst alles werden, was du willst. Ohne ihnen mit 3 zu erzählen, pass auf, dass du nicht vergewaltigt wirst, wenn du abends auf der Straße unterwegs bist. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Abstufungen, wie wir in diese Themen einsteigen können. Aber die Unwissenheit, gerade beim Thema Rassismus, Unwissenheit, Scham, Angst, Dinge falsch zu machen, werden, glaube ich, auch oft vorgeschoben, um sich lieber nicht mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen.
Ja, ich würde auch noch mal ergänzen, dass es für mich auch einfach eine Strategie, ne? Vielfalt ist ja auch durchgenudelt ohne Ende, dieses Wort, auch Diversity oder Diversität. Aber im Grunde ist es ja auch ein Angehen gegen die Sprachlosigkeit. Ich meine, ganz vieles wissen, ne, wir bringen Kindern Vielfalt ja nicht in per se bei, sondern im Grunde eigentlich geben wir ihnen Werkzeug, die, das, was sie sehen, zu benennen. Weil es ist ja durchaus so, dass sie durch die Straßen gehen, das bringen wir ihnen ja nicht bei. Sie sehen, was passiert, sie sehen, wie wir miteinander umgehen, sie sehen, wer welche Rollen macht, in welchen Rollen ist, sie sehen, dass bestimmte Kinder bestimmte Feierlichkeiten haben, die sie nicht kennen erstmal. Ganz viele Dinge sehen sie, weil sie leben, in, wie wir alle in dieser Gesellschaft. Was das diversitätssensible Pädagogik aber dann machen kann, ist, dem eine Sprache zu geben, das zu benennen, was du da siehst und ihnen zu helfen, das zu verstehen, was sie da sehen. Und das ist uns total wichtig, weil, wie gesagt, warum können Kinder schon in einem bestimmten Alter sehr früh benennen, dass sie einen bestimmten Hautton haben? Das ist, weil sie schon erlernt haben, dass es benannt werden kann, dass es benannt wird von sich und von anderen vor allem und dass es eine Wertung hat. Das heißt, das ist schon eine Wissensdimension, über die sie sprechen. Meine Mutter ist für mich ja erstmal meine Mutter, aber ich merke, dass bei ihr viel über den Hijab geredet wird, weil es für andere nicht irgendwie verständlich ist. Sie verstehen es erstmal nicht. Das heißt, auch da lernen Kinder sehr früh, etwas ist scheinbar nicht normal, also wird nicht als normal konstruiert. Für mich ist es absolut normal. Andere benennen das. Ist es aber die Sprache, die ich selber sprechen möchte? Ist es der Blick, den ich einnehmen möchte? Ich habe einen ganz anderen Blick darauf. Und da müssen wir Werkzeuge Kinder auch an die Hand geben und sagen, kann ich das verstehen? Wie kann ich auch den Unterschied verstehen von dem Außenblick und meinem eigenen Blick? Was ist mein Normal versus was ist die Normalität, die um uns herum eigentlich konstruiert wird, in dem bestimmte Dinge benannt werden und bestimmte Dinge nicht benannt werden? Oder wenn sie benannt werden, auf eine bestimmte Art und Weise, die mir aber eher Bauchschmerzen verursacht und ich auch nicht als besonders schön empfinde, obwohl ich gerade dachte so, aber meine Mama sieht doch voll schön aus, so wie sie ist. Und meine Mutter erzählt mir, ich habe Haut, das wie Gold ist. Aber wieso sagen andere, haben andere ganz andere Assoziationsketten? Also all das ist ja im Grunde ein Angehen gegen diese Sprachlosigkeit oder gegen diese andere Sprache, die ich nicht kenne. Und all das, was Tabby ja auch gerade gesagt hat, diese Gefühle, Dinge sind uns unangenehm. Die Emotionen sagen uns ja auch schon, da ist etwas in der Schieflage, was wir nicht selber wirklich benennen können. Und durch das, ja, auch unser Buch versuchen wir da reinzugehen und zu sagen, erstmal ist es ja ein neutrales Bewerten dieser Welt, aber es gibt eben bestimmte Menschen, die bestimmte Erfahrungen machen. Und das zu benennen, ist so wichtig zu sagen, manche Dinge beruhen eben auf Rassismus. Und das erfahren vor allem bestimmte Menschen. Und das ist nicht plötzlich und es ist nicht bei bestimmte Leute irgendwas, sondern es ist ein Konstrukt, es ist ein struktureller Moment, es hat eine historische Dimension, über die wir reden müssen. Und all das so zusammenzufassen, haben wir versucht mit unserem ersten Buch. Und gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen. Und um halt diese Sprachlosigkeit anzuschreiben.
Ja, und ihr habt ja letztlich auch das, was Tabby, du gerade erklärt hast, also gegen diese vermeintliche Normalität etwas, also der vermeintlichen Normalität etwas entgegenzusetzen, ja auch letztlich Tebalu gegründet. Also vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen diesen Prozess oder die Idee so Revue passieren lassen und so ein bisschen erklären, worum es da geht, für die, die zuhören.
War im Jahre. Genau. Wir haben uns 2016 kennengelernt und hatten tatsächlich am ersten Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, uns den Handschlag gegeben, dass wir gemeinsam Tebalu gründen werden. Also den Namen gab es noch nicht, aber diese Idee. Und weil wir beide unabhängig voneinander den Wunsch und auch die Idee hatten, und das gründet darauf, dass wir, wie Ola Odu ja schon gesagt hat, beide als schwarze Mädchen in Deutschland aufgewachsen sind, beide gern gelesen haben, aber in den Geschichten, die wir gelesen haben, gar nicht aufgetaucht sind. Wir nicht und unsere Familien auch nicht. Und das war erstmal, haben wir das so hingenommen und haben trotzdem fröhlich weitergelesen. Und 30 Jahre später sind wir Mütter und hatten für unsere Kinder einen anderen Wunsch, also dass die sich schon repräsentiert sehen in ihren Geschichten und Spielzeugen und vor allem nicht mit Geschichten konfrontiert werden, die sie herabwürdigen, also rassistische Erzählungen oder auch die andere Gruppen herabwürdigen. Also das wollten wir ihnen nicht präsentieren. Und
oder auch ihre Existenz immer als erklärwürdig ansehen, ne? Zu erklären, warum ist eine schwarze Person in der Klasse A, weil auch diese Erzählungen, sie können nicht einfach nur existieren, ne? So.
Genau. Und haben diese Materialien echt so wie die Nadel im Heuhaufen gesucht. Damals war Facebook noch ganz stark. Und dann gab es halt Facebook-Gruppen für Eltern schwarzer Kinder. Und da wurden dann PDF-Listen herumgereicht mit Spielzeugen und Büchern, die dann oft schon vergriffen waren, weil die Auflagen nicht groß genug waren. Und wir gemerkt haben, nee, es braucht eigentlich einen Ort, wo Eltern wie wir, aber auch Eltern von Kindern mit Behinderung, unterschiedliche Familienkonstellationen, verschiedene religiöse Zugehörigkeiten, alle diese Bücher für ihre Kinder finden können. Und letztendlich auch ein Ort, an dem pädagogische Einrichtungen diese Materialien kaufen können, damit sie zumindest schon mal im Bücherregal ihrer Einrichtung alle Kinder repräsentiert sehen. Und weil wir es nicht gefunden haben, dachten wir, ja, dann müssen wir das selber machen. Genau, so ist Tebalu entstanden.
Aber auch im Wissen, dass als wir angefangen haben, war ja Instagram und so weiter auch schon tätig. Ich habe Familie in London und ich habe auch gesehen, was da möglich ist, ne? Wenn ich in Bücherladen gehe und sehe, was an Illustrationen in Kinderbüchern einfach existiert. Aber auch wie gesellschaftliche Themen einfach ganz anders schon kindtauglich erklärt werden, ne? Warum migrieren Menschen? Warum sind wir unterschiedlich oder bedienen auch unterschiedliche Religionen und so weiter? All diese Themen sind eben dort schon möglich gewesen im anglophonen Raum, aber im Deutschen noch überhaupt nicht. Und da haben wir auch gemerkt, so okay, es ist möglich und uns ist es total wichtig, dass wir zeigen, es ist auch in Deutschland möglich, eine kuratierte Plattform zu haben, in der diese Themen aufgegriffen werden.
Ich glaube, wir wissen, warum es so ist, aber eigentlich ja total absurd, weil es ja letztlich ein Abbild einer pluralen Gesellschaft ist und theoretisch ja ein Ziel sein müsste, dass es Tebalu gar nicht bräuchte, weil egal wo die Repräsentation oder die Themen so divers, so vielfältig, so sensibilisiert sind, also mitnichten ist es der Fall und mitnichten bewegen wir uns in diese Richtung, würde ich sagen, auch wenn es schon gute Sachen gibt. Aber ja, also manchmal ist es so für mich so ein komisches Gedankenkarussell, wenn man dann hört, naja, man muss sowas gründen, damit das existiert, obwohl wir ja in einer Welt leben, die so ist, ne? Also das ist ja an sich eigentlich schon ein Riesenparadox, dass das notwendig ist. Und dann wissen wir natürlich, dass das eben aufgrund von gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen, von Diskriminierung, von struktureller Diskriminierung und so weiter, wie krass das eigentlich ist, ne? Das ist also erstmal ja nach so einem, wenn ihr das erzählt, klingt das nach so einer schönen Idee und man denkt, ah, das ist so super toll und so. Aber wenn man so dahinter schaut, dann denkt man sich, also wie absurd, dass das eigentlich sein muss. So, also das sind ja irgendwie Dinge, die da neben all dem Positiven, dass ihr das macht, so mitschwingen. Ne? Also ja, ja. Zumindest ist es in meinem Kopf irgendwie immer so. Ja. Und ja, ich frage mich auch so ein bisschen, also vielleicht könnt ihr davon auch berichten, wie ist es dann so gelaufen? Also ist es mittlerweile, habt ihr das Gefühl, dass es, oder wenn ihr jetzt so, das sind ja jetzt schon einige Jahre, ne? Fast irgendwie, ihr geht auf die 10 Jahre zu, wenn ihr sagt, es war 2016. Was nehmt ihr so wahr?
Also so Tebalu ist jetzt Zeit, so zwischen 5 und 6 Jahre, ne?
Genau. Ah ja, von der Idee.
Ja. Ja, ja.
Okay. Also wie ist so euer Eindruck? Was sind so eure Erfahrungen, die ihr so über die Jahre damit macht?
Ja. Also ich würde auch sagen, in einer, oder haben wir auch immer gesagt, in einer idealen Welt bräuchte es Tebalu ja überhaupt nicht, weil es einfach mitgedacht wird, ne? Dass wenn wir Autorinnen mit den unterschiedlichsten Erfahrungsdimensionen, Hintergründen Perspektiven haben, die ihre Bücher und ihre Geschichten erzählen dürfen, dann, und dass sie normale deutsche Literatur ist, dann bräuchte es ja keine unbedingt kuratierte Plattform dafür. Aber da es dem ja so nicht ist, braucht es das sehr wohl. Und es gibt schon eine ganz spannende Entwicklung. Also wir starteten 2018/19, glücklicherweise noch vor der Pandemie. Und da war das nun so, wir hatten Stände, waren angeschlossen, angebunden an zum Beispiel pädagogische Symposien, Tagungen, Konferenzen, durften dort Büchertische anbieten, um uns auch vorzustellen. Auch uns war von Anfang an klar, dass wir vor allem präsent sein müssen bei pädagogischen Einrichtungen, weil dort einfach der Querschnitt der Bevölkerung zusammenkommt und wir da eine große Handlungsbedarf auch da aus der Perspektive Mütter zu sein, aber auch natürlich Kinder, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind und da auch die prägenden ersten Jahre eben passieren. Und dort sind wir im Grunde offene Türen eingerannt. Also die OECD hat es schon in mehreren Studien immer wieder an Deutschland gerügt sozusagen, dass sie auch eine sehr einseitige, also einmal sehr wenig Diversität einfach in pädagogischen Einrichtungen präsent sind, dass auch, wenn zum Beispiel über Migration geredet wird, auch eine sehr einseitig negative Perspektive für, oder gerade über Diversität, diversitäre Gesellschaft geredet wird, dass eine sehr einseitig negative Perspektive abgebildet wird und gar nicht so sehr auch auf die auf die Errungenschaften, auf die Vorteile, also oder auf die positiven Beispiele und Erfahrungen, die eben eine Diversität bewusste Gesellschaft eben auch mit einbringt. Und als wir dann angefangen haben, mit Tebalus sozusagen diese Stände zu haben, war bei den pädagogischen Einrichtungen gar kein Stirnrunzeln da. Also sie haben uns gesehen, wussten auch sofort, was wir hier vorhaben und waren auch sehr schuldeingeständig und meinten auch, ja, nee, da wissen wir, dass wir zu wenig tun tatsächlich und dass es uns häufig an Materialien fehlt, weil wir auch kein Know-how haben, wie wir an diese herankommen, wie wir diese überhaupt finden können und diese auch in unsere Arbeit aufgreifen können. Dann kam Corona. Da wurde durch Black Lives Matter ja die gesamtdeutsche Gesellschaft, 10 Jahre in die Zukunft geschoben. Also was auch die Bearbeitung von Rassismus und Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft betrifft. Und es wurde zum ersten Mal richtig breit auch die strukturellen Ebenen der Gesellschaft angeschaut. Also von, wie sieht unser Bildungswesen aus? Wie sieht unser Gesundheitswesen aus? Wie sieht es in der Politik aus? In den Medien? Die Vorstände der Wirtschaftsunternehmen und so weiter? Und da auch breiter, nicht nur auf die erste Diversitätsperspektive ist ja immer Gender dann. Wie sieht es mit der paritätischen Aufteilung auf? Sondern jetzt wurde breiter geschaut. Wer ist denn darüber hinaus überhaupt präsent oder nicht? Und dann festzustellen, oh, Menschen of Color sind sehr wenig präsent, schwarze Menschen auch noch weniger. Und das hat uns natürlich sehr, sehr zugespielt und hat uns nochmal in unserer Arbeit nochmal eine größere Plattform geboten. Es wurde viel darüber berichtet, wir durften viel darüber reden. Und da haben wir schon auch gemerkt, dass sich so gerade im Verlagswesen schon Veränderungen auch eingetreten sind. Die Illustrationen haben sich verändert. Es wird auf der illustrativen Ebene, ich würde das gerne unterscheiden, ist ja auch erstmal leichter. Da kann ich auch mein Kind mal als POC oder als schwarzes Kind zeichnen, ohne dass insgesamt die ganze Struktur verändert werden muss. Und dass da auf jeden Fall auf der Ebene schon einige erste Schritte gegangen wurden, so erstmal. Und aber auch, dass Einzelverlage es gibt, Carlson Verlag würde ich da auch gerne positiv nennen, die da tatsächlich auch versuchen, sehr viel holistischer nochmal tatsächlich auch die Strukturen zu verändern, indem sie gezielt auch nochmal neue Stimmen gesucht haben und auch Ressourcen zur Verfügung gestellt habe, dass eben neue Stimmen auch erstmal ja gesucht werden, vielleicht auch in Kooperation auch versucht wird, Projekte zu realisieren, andere Themen aufzugreifen und da einfach auch nochmal in die Zukunft hinein ja Veränderungen auch anzustoßen. Aber was wir jetzt schon wieder spüren, jetzt nach einigen Jahren doch nach Black Lives Matter, dass Diversität natürlich auch für einige Verlage auch nur so ein Trend war, die bedient wurde und jetzt, da es nicht mehr so ist und man vielleicht auch erkannt hat, okay, wenn wir neue Stimmen einen Raum geben möchten, müssen wir tatsächlich auch investieren. Das heißt, es stehen ja nicht alle parat und sagen, okay, jetzt schreibe ich den nächsten Bestseller. Und wenn ich den Bestseller nicht schreibe, gehe ich schon wieder weiter und denke, oh nee, dann gehen wir auf die altvertrauten Stimmen, die schreiben schon seit Jahrzehnten, die wissen, wie man schreibt, die wissen auch, wie man den Markt bedient. Dann gehen wir auf diese zurück und lassen die neuen Stimmen einfach wieder sein. Also das erleben wir natürlich jetzt auch wieder, ne? Dass das Thema jetzt nicht mehr ganz so im Fokus steht und dass wir dann bei den neuen Vorankündigungen zum Beispiel zum Teil auch wieder viel weniger für uns relevante Bücher finden. Hast du da noch was zu ergänzen?
Das ist sehr schön zusammengefasst.
Ja, das ist ja letztlich dieses nachhaltige Strukturen verändern, die ja über Jahrhunderte gewachsen sind. Das funktioniert eben dann doch nicht so leicht wie das, ich sage das hier auch immer gerne, das machen ja Schulen auch sehr gerne, ne, ein Plakat zu machen mit bunten Händen drauf und wir sind alle bunt, ne, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das kennt ihr zu Genüge und ja, das zeigt sich dann ja auf längerfristige Sicht dann doch meistens irgendwie, dass es so leicht dann doch nicht ist. Ne?
Und
das ist
sehr. Also wenn ich dann erzähle, na, wenn Kinder in der Schule sitzen und da entmutigt werden, Deutsch als ihre Ausdruckssprache, als ihre literarische Sprache überhaupt zu entdecken, aber dort beginnt ja die Investition. Für zukünftige AutorInnen müssen wir eben dort ansetzen, dass eben auch diese Vielfalt der Stimmen, die in den Grundschulen sind, dort ihre Stimme auch entwickeln können, um später neue Bücher, neue literarische Texte zu verfassen. Und wenn nicht erkannt wird, also wenn wir neue Stimmen haben wollen, ist es eine Investition, die Jahrzehnte gehen muss. Wir müssen viel mehr andere Strukturen aufbauen, in der, ne, Lesewettbewerbe auch alle Kinder mitgenommen werden und nicht momentan, ne, es wird ja auch versucht, aber Wettbewerbe, Literaturpreise und so weiter, in der auch diese Vielheiten sozusagen auch Eingang finden, in der eben auch von unterschiedlichen Juroren und Jurorinnen bewertet werden, in der eben auch erkannt wird, okay, das sind Erfahrungen, die eben auch nicht einem bildungsbürgerlichen Perspektive abbildet, aber legitim sind, weil das Realitäten sind von vielen Kindern, die trotzdem hier aufwachsen. Also wie gehen wir damit um, diese Strukturen zu etablieren, die einfach lange brauchen im Prozess, aber die investiert werden müssen, damit wir sagen können, in 20 Jahren haben wir tatsächlich, ne, beginnende neue deutsche Stimmen in der Literatur, die die einen hohen literarischen Qualität aufweisen. Irgendwo müssen wir ja damit beginnen. Ich sage nicht, ne, es gibt ja die auch schon, aber wenn wir viel mehr davon haben wollen, müssen wir eben früh auch beginnen. Das heißt, mit den Schulen zusammenarbeiten, Bibliotheken müssen mitgedacht werden und.
Und ohne auch immer nur eine bestimmte Sparte erfüllen zu müssen, ne? Und immer die gleichen, die ewig gleichen Geschichten in Anführungsstrichen erzählen zu müssen, um überhaupt einen Zugang zum Literaturbetrieb zu bekommen. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Wer darf, keine Ahnung, historische Romane über keine Ahnung was schreiben und hat damit einen Bestseller und wer hat nur die Chance, einen Bestseller zu schreiben, wenn die eigene Familiengeschichte in den Text verhoben wird.
Ja, Sachbücher. Ne? Also,
und so weiter, genau. Ja. Werbung. Ja, richtig gehört. Diese Folge wird gesponsert von Care Deutschland e.V., Care und das Kiwi-Programm habt ihr bereits in meiner gemeinsamen Folge mit Ara Stielau kennengelernt. Es war Folge 73 und hier nochmal ein kleiner Reminder. Ihr seid Lehrkräfte und auf der Suche nach einem spannenden und kostenlosen Workshop, der sich mit Vielfalt und Begegnung in unserer Gesellschaft beschäftigt und eure Klassengemeinschaft in ihrem Zusammenhalt stärkt? Dann schaut euch doch mal das Kiwi-Programm von Care Deutschland an und bucht einen kostenlosen Workshop, bei dem die TrainerInnen zu euch an die Schule in eure Klassen kommen. Ihr könnt euch aber auch selbst fortbilden. Das Kiwi-Programm bietet nämlich auch kostenlose Fortbildungen für Lehrkräfte an. In diesen erhaltet ihr praxisnahes Wissen zu transkulturellem Lernen und Diversitätssensibilität. Und das ist richtig, richtig cool, außerdem fördert Care auch Schulprojekte, die sich mit dem Thema Vielfalt beschäftigen, mit bis zu 400 Euro und das super niedrigschwellig. Bisher wurden beispielsweise die Produktion eines Rap-Songs, Street-Art-Projekte, ein interkulturelles Kochbuch, Theaterstücke und neue Bücher für die Schulbibliothek gefördert. Alle weiteren Informationen und Links zum Kiwi-Programm und zur Schulprojektförderung findet ihr in den Shownotes. Ja, jetzt habt ihr selber auch zwei Bücher geschrieben. Und wir hatten ja zu Beginn schon gesagt, dass man eigentlich anhand eurer Bücher ja auch so eine kleine Entwicklung feststellen kann. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich da auch ein Bedürfnis rausgespürt habe. Und das beschreibt vielleicht eure Arbeit ja auch ganz gut. Wollt ihr da vielleicht nochmal so ein bisschen was zu sagen, wie es zu diesen beiden Büchern gekommen ist? Also man hört, glaube ich, schon, ihr macht ja eine ganze Menge und passiert ja nicht mal eben so, dass man dann auch noch selber anfängt zu schreiben. Jetzt habt ihr auch nicht ganz alleine diese Bücher, also ihr habt sie rausgegeben und seid die AutorInnen, aber ihr habt ja mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Vielleicht könnt ihr das noch mal so ein bisschen erläutern, was da so die Motivation war, das dann zusätzlich noch zu machen, neben dem Sammeln und Kuratieren bei Tevalu.
Genau, also ich kann ja anfangen. Das Bedürfnis hatte ich nie verspürt zu schreiben, tatsächlich. Aber als der Bates Verlag uns gefragt hat, 2020, ob wir das machen wollen, war das eine logische quasi Erweiterung unserer Arbeit. Auch weil wir einmal den Online-Shop haben, dann dazu Social Media. Aber Social Media halt so ein bisschen wie Schall und Rauch ist. Immer das ist dann da, dann gibt's ganz kurz so einen Aufreger. Am nächsten Tag wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Mhm. Und ein Buch doch nochmal, das steht im Regal, da kann auch immer mal wieder dran geblättert werden. Logisch war. Und dann auch logisch war und dass ja auch die Anfrage war, über Rassismus zu schreiben. Und das konnten wir sehr gut, weil wir das quasi unser Leben lang schon studiert hatten.
Und auch viele Anfragen zu 2020 bekommen hat, zu diesen Fragen.
Mhm. Genau. Und uns akademisch damit auseinandergesetzt haben und das Buch eigentlich so aus uns rausfloss. Und dann wollten wir erstmal nicht mehr schreiben, mal wieder. Und hatten aber vom Verlag schon signalisiert bekommen, dass wir gerne das nochmal tun dürften, wenn wir möchten. Dann ist Zeit so vorbeigegangen und dann haben wir gemerkt, dass es ganz viele Themen gibt, die uns als Nicht-Betroffene interessieren. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Kindern um, wenn es um andere Diskriminierungsformen geht, die uns nicht betreffen? Und haben uns eigentlich, gib mir mal die Hautfarbe, gewünscht, aber für ganz viele verschiedene Diskriminierungsformen von Betroffenen geschrieben. Da gibt es ja auch zu den einzelnen Diskriminierungsformen schon Menschen, die geschrieben haben, aber nicht so zusammengefasst, um auch nochmal zu gucken, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten. Und wussten da aber auch von Anfang an, wir können das nicht alleine machen, wir können jetzt nicht anfangen, über Ableismus zu schreiben, ohne uns da Unterstützung zu holen, und haben uns dann für das zweite Buch 8 Expertinnen rausgesucht, mit denen wir Interviews geführt haben. Und das waren jeweils die Grundlagen für die einzelnen Kapitel, haben dann noch ganz viel Studienlage uns angeguckt zum Thema Historisches und dann aus diesem Material die einzelnen Kapitel geschrieben.
Wir, also die Schreiben über Diskriminierung, Rassismus ist auch total anstrengend, ne? Auch nochmal, was an diesen Themen auch es nicht unbedingt leicht macht, über diese Themen zu reden. Und 2020, als wir jetzt, gib mir mal die Hautfarbe, geschrieben hatten, war auch so, wir hatten einfach immer wieder dieselben Fragen bekommen. Was ist Rassismus und wie kann ich überhaupt mit Kindern über Rassismus sprechen? Das ist im Grunde genau unser Titel. Und wir haben auch gemerkt, es sind vor allem weiße Fragen dazu. Und uns war auch klar, wir wollen aber nicht nur, also alle Medien greifen diese weiße Angst und diese auch, sage ich mal, Awakening auf. Aber es ist ja auch so, es tut ja auch was mit uns, dass fortwährend rassistische Dinge passieren und so eine Sprachlosigkeit existiert. Und wie auch und diese Asymmetrie auch an Kenntnis zu Rassismus. Und wie Tevi auch gesagt hat, es ist halt, Social Media ist halt nicht nachhaltig, ne? Also selbst wenn Leute sagen, ah, die hatten doch einen Post, also das ist nicht die Logik von sozialen Medien, dass man da drauf zurückgreift. Uns aber wichtig war, okay, das sind immer dieselben Fragen, es sind ja auch nicht alle Menschen auf sozialen Medien unterwegs. Wie können wir ein Format finden? Deswegen waren wir total froh, als Belz auf uns zukam und wir dadurch auch nochmal viel holistischer und nachhaltiger das ganze Thema aufgreifen können, statt irgendwie eine Kachel mit ein bisschen Text dazu. Und aber auch festzustellen, natürlich gibt es rote Linien zu den verschiedenen Diskriminierungs- und Rassismusarten, aber natürlich hat jedes Rassismus-Erfahrung Perspektive auch nochmal ihre ganz eigenen Dimensionen, auch historische Verlinkungen. Und so kamen wir eben dazu, wie Tevi schon gesagt hat, das zweite Buch zu schreiben und gleichzeitig aber auch zu erkennen, in der Zeit sind auch diese Muslimfeindlichkeit, die ganzen Studien auch aufgekommen. Also wie steht es um unsere Schulbücher, eine neue Antisemitismusstudie, die AfD und so weiter ist erstarkt worden. Ne? Alles, was wir ein Stück weit auch vielleicht mit einem sehr optimistischen, würde ich jetzt mal sagen, Ausblick aus, gib mir mal die Hautfarbe, 2021 erschienen. Wie gesagt, Black Lives Matter hat schon auch ganz gut an den Grundfesten der Gesellschaft gerüttelt. Also wir waren immer skeptisch, ob das nicht gerade einfach ein Trend ist, auf den alle aufspringen. Und jetzt entsprechend auch zu fragen, wie nachhaltig ist das Ganze, aber dann auch zu sehen, okay, es ist zwar auch mal ganz gut, aber der Backlash ist einfach richtig, richtig hart. Ne? Also die AfD konnte ja praktisch in jeder Sonntagsprognose gesehen werden, wie die einfach immer stärker und stärker wird, wie überhaupt der politische Diskurs nach rechts abdriftet. Und wie überhaupt auch wir als Gesellschaft auch miteinander umgehen, das auch immer stärker verroht und wie im Zuge dessen eben auch alle Rassismenformen einfach zunehmen. Gleichzeitig auch Studien ist auch alles belegt. Und im Rahmen dessen, also das waren sozusagen die Bedingungen, unter der wir dann das Buch geschrieben haben, was auch natürlich dazu führte, ich glaube, als wir die letzten Zeilen schrieben, war dieser brutale Angriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung gerade passiert. Und es war für uns auch so, okay, krass, ich weiß nicht. Landtagswahlen waren gerade in Bayern und Hessen gewesen, bei der die AfD eben auch einfach richtig tolle, muss man ja sagen, Zahlen auch in der Jugend, ne, das zeigte sich da ja auch schon. Und der Ausblick eben auf dieses Wahljahr, was wir ja jetzt im Nachhinein sagen können, ja, alle Befürchtungen haben sich ja bewahrheitet und das Jahr beging ja mit dieser Remigrationsdebatte. Also deswegen, ja, angesichts dessen auch nochmal, das war einfach auch nochmal ein ganz anderes Setting, aber ein Setting, was wir natürlich auch verstehen müssen als Backlash. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall zwei Schritte vorgegangen mit dem, also im Rahmen des ersten Buches. Dann sind wir vielleicht nicht einen Schritt zurück, aber auf jeden Fall einen Schritt Richtung rechts gelaufen. So gesellschaftlich würde ich gerne beschreiben, weil bestimmte Strukturen natürlich doch sich verändert auch haben. Aber Genderverbot in Bayern auch ganz viele Dinge auch sich extrem verschlechtert haben auch wieder.
Ich finde es auch total wichtig, auch wenn man natürlich lieber über die positiven Dinge spricht, ne, sich immer wieder klar zu machen, in was für einer Zeit wir leben und was es auch für eine Belastung ist, diese Arbeit zu machen in diesen Zeiten, auch wenn man wahrscheinlich ohne nicht könnte. Also ein Freund von mir hat auch vor einem Jahr zu mir gesagt, ist es nicht komisch, dass immer die Belasteten in Momenten von Krisen immer noch mehr belastet werden? Müsste es nicht eigentlich anders sein, ne? So rein menschlich, dass dann mal die Leute sagen, die vielleicht sonst eher stiller sind, stiller im metaphorischen Sinne oder im weitesten Sinne, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir wirklich was tun. Und in den seltensten Fällen, performativ passiert es natürlich schon, aber auf diese nachhaltigere Art und Weise kommen diese Momente oft mit einem noch größeren Verantwortungsgefühl, obwohl man eigentlich gerade überhaupt nicht kann. So, ne? Und ich glaube, das schwingt so ein bisschen in dem mit, was du ja gerade auch beschrieben hast. Rassismus macht vor allen Dingen was mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und die sind aber diejenigen, die dann versuchen, noch zu erklären. Ich musste auch gerade so ein bisschen an Josefina Prako denken, die das auch in Kluft und Liebe beschreibt und immer wieder sagt, dieser dauerhafte Antizipationszustand, immer alles mitdenken zu müssen, immer schon die Reaktionen des Gegenübers vorher interpretieren zu müssen und so weiter. Das ist ja, es ist ja ein dauerhaft angespannter Zustand. Und nur wenn man sagt, ich mache das und ich möchte, dass sich was verändert und ich schreibe und ich gründe oder was auch immer, heißt es ja nicht, dass das, und da kommt man vielleicht auch wieder zu dem zurück, was ich eben gesagt habe, dass der Status quo dann unbedingt besser ist oder dass das ein Zeichen dafür ist, dass alles gut ist. Es ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Also je größer das Bedürfnis, Bedürfnis in Anführungsstrichen, was zu tun, desto deutlicher ja eigentlich der Hinweis darauf, dass der Status quo nicht okay ist.
Und, ja. Also mir ist zum Beispiel auch so, in einem Workshop hatte eine Pädagogin mir dann auch gesagt, ja, ja, das ist total wichtig, sich für diversitätssensible Pädagogik einzusetzen, auch für die betroffenen Kinder. Und ich war dann auch so, irgendwie liegt das quer. Und dann war ich so, das hat doch nicht, also ich, das hat ja so ein bisschen, hat es ja was von einem, hier, einem, wie heißt das, diese Entwicklungshelfer oder Leute, die da, Entwicklungshelfer, ne? Etwas, ne? Ich tue was für die Armen. Solange Menschen einfach nicht begreifen, dass sie es vor allem für sich selbst tun müssen. Also ein Stück weit, was ist das für ein Deutschsein? Was ist das für ein Weißsein? Was ist das für ein Menschsein, in der es okay für mich ist, so zu leben, wie ich lebe, im Wissen, dass die Art, wie ich lebe, Menschen, anderen Menschen konkret Schaden zufügt, ne? Solange ich okay damit bin, das ist das Problem. Dass ich dann natürlich andere unterstütze oder vielleicht eine Initiation oder einen initialgebenden Moment von außen brauche, um zu erkennen, nee, so wie wir das tun gerade, ist einfach komplett falsch. Aber ich glaube, die Motivation muss ja sein, ich tue das all das nicht, weil das, was konstruiert ist, einfach ein Problem ist. Und ich tue das ein Stück weit für mich selbst. Ich glaube, dann erst sind wir so weit, dass wir sagen können, da werden holistisch Veränderungen angestoßen. Weil wenn wir das nur tun für die betroffenen Kinder, externalisieren wir das Problem auf sie. Sie sind dann das Problem, dann können die auch weg sein und wir hätten kein Problem mehr. Das Problem existiert aber trotzdem, ne, innerhalb einer Gesellschaft, in der das nicht begriffen wird. So, das wollte ich auch zurückgeben, weil ich so, ja, das ist voll wichtig für die. Für die Kinder ist es auf jeden Fall existenziell, dass sie Pädagoginnen haben, die wissen, das ist nicht in Ordnung. Aber es ist auch voll wichtig, ob diese Kinder da sind oder nicht, dass diese Pädagogik sich damit befasst. Und zwar nicht erst, wenn diese entsprechenden Kinder da sind, ne?
Absolut. Und gleichzeitig den Unterschied zu machen. Und da, glaube ich, liegt auch in der Pädagogik oft die Schwierigkeit, also gleichzeitig auch zu verstehen, die Erfahrungen und die Auswirkungen sind unterschiedliche, aber sie wirken sich auf uns alle aus. Ja. Und wer positioniert sich da wie und welche Verbindungen kann man auch über das Thematisieren verschiedener Diskriminierungserfahrungen oder Ausgrenzungserfahrungen und so weiter, wo kann man da wieder Anknüpfungspunkte miteinander finden und so. Und da kommt man ja wirklich in diese, in die pädagogische Arbeit oder das pädagogische darüber nachdenken, wie kann das eigentlich funktionieren. Und es wird nicht immer so Also man macht nicht die gleichen Fehler, die schon dem Problem inhärent sind, indem man es einfach reproduziert und so Gruppen bildet und so weiter. Und da wird es ja spannend, ne? Und das, glaube ich, versucht ihr ja auch dann durch euer zweites Buch aufzugreifen, ne? Oder dem auch so ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, es fängt natürlich weder hier an, noch hört es hier auf, wenn wir über Rassismus sprechen, sondern wir müssen das weiter umfassender denken. Und trotzdem ist es wichtig, die einzelnen Formen zu kennen. Also da bewegt man sich ja auch pädagogisch ständig in diesem Spannungsfeld.
Total. Total. Und die Erfahrung, die wir machen, was es auch so anstrengend für Einzelne macht, nicht nur für Betroffene, sondern auch tatsächlich treffen wir auf ganz viele Pädagoginnen, denen das Thema am Herzen liegt. Und die sind oft einfach Einzelkämpferinnen. Also dann wird halt beschrieben, so, boah, ich weiß schon, wenn ich das im Kollegium anbringe, dann werden die Augen gerollt. Wenn ich das der Chefin sage, die macht da nicht mit. Darum auch muss ich in der Struktur, also direkt in der Ausbildung etwas verändern, weil es auch nicht fair ist, diese riesigen strukturellen Probleme dann auf Einzelne abzuwälzen, die natürlich nicht wissen, wie sie jetzt im Schulkontext mit bestimmten Konflikten umgehen wollen. Selbst wenn sie es möchten, ist, wenn sie einmal gegen Widerstände kämpfen müssen, aber dann auch die praktischen Tools nicht in der Hand haben, um das Wissen und dann anfangen in ihrer Freizeit, wie du ja auch, anfängst, einen Podcast aufzunehmen und zu gucken, okay, was kann dann halt getan werden? Wo kommt dieses Wissen her? Wie können wir das irgendwie sammeln, um Menschen, die möchten, Werkzeuge an die Hand zu geben? Das ist ja total unfair und kann so auch langfristig überhaupt nicht funktionieren. Es ist nicht nachhaltig. Also darum ist eine unserer großen Forderungen, dass diese diskriminierungssensible Pädagogik sowohl bei Erzieherinnen als auch bei LehrerInnen in der Ausbildung stattfindet und nicht freiwillig als netten Zusatz, weil einige Lust darauf haben, sondern verpflichtend. Das muss einfach zur Grundausbildung gehören.
Klar, in den Momenten stellen sich natürlich große Systemfragen und das sind ja die Dinge, wo es dann oft stoppt, also wo es dann oft so bis hierhin und nicht weiter, egal ob das im Literaturbetrieb ist, egal ob das im Schulsystem ist, so das sind ja immer die Momente, an denen man dann doch merkt, ja, bis zu einem gewissen Punkt sind alle dabei und packen ihre bunte Hand auf das, auf das Plakat, dann wird's aber kritisch, ne, und da bewegt man sich ja in dieser Arbeit dann ständig auch in so seltsamen Paradoxien und Spannungsfeldern, in denen man selber manchmal nicht so richtig rauskommt, ne? Also wo man denkt, ja, voll schön, dass jetzt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes irgendwelche Best-Practice-Beispiele macht, aber was ist mit all den Schulbüchern und den Strukturen in den Verlagen? So, was machen wir damit? Gleichzeitig haben wir, also es ist ja absurd, wenn dann, keine Ahnung, Ministerien irgendwie sagen, ah, schaut mal hier, das ist eine ganz tolle Schulbuchstudie zu Rassismus, Antisemitismus in Schulbüchern. Und man denkt so, ja, aber das ist doch weird, dass ihr die jetzt empfehlt. Also dann, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Ja. Und, also das sind manchmal so komische Momente, in denen man irgendwie denkt, das verknotet mir auch irgendwie ein bisschen den Kopf. So, dass wir permanent uns da so, so wie du sagst, ne, so vor zurück und man dann manchmal gar nicht weiß, finde ich das jetzt eigentlich gut, dass es da irgendwie auf der Website von, keine Ahnung, welchem Ministerium landet und die das jetzt irgendwie empfehlen oder denke ich mir, es ist ja eigentlich völlig absurd, weil, ja, und so weiter, ne? Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch sehr gut, dass man immer wieder irgendwie was liest oder sieht und dann denkt, ah, cool. Und dann denkt man so einen zweiten Moment drüber nach und denkt für sich selber so, warte, cool, aber eigentlich auch seltsam. So,
ja. Ja, und was wird jetzt getan, ne? Ja. Also was ist eure Konsequenz, wie du schon gesagt hast?
Und wie weit würdet ihr gehen wollen? Und sind dann es nicht letztlich nur leere Worte, ne? Also das ist ja eben so, was ist die Funktion davon? Ne? Also geht es um das Außen und eigentlich mehr um sich selber und das kann man ja auf Individuen übertragen und auf Systeme und größere Gruppen und so weiter. Also geht es letztlich darum, dass ich mich auf der richtigen Seite wähne und es im besten Fall ne, das für mein eigenes Selbstbild irgendwie jetzt so darstelle? Oder geht es letztlich darum, dass ich wirklich Veränderung will, die natürlich was mit den Strukturen machen, die mich gegebenenfalls privilegieren? So, ja. Und das ist, glaube ich, das, weshalb man sich bei dieser Arbeit auch immer wieder im Kreis dreht und trotzdem weitermachen muss, weil einem sich ja auch nichts ganz anderes übrig bleibt. So, ja.
Ja. Ja, aber ich glaube, dass auch der Blick auf die Strukturen, auf die Absurdität total wichtig ist, um auch die eigene Müdigkeit zu erklären und sich selber auch mal den Raum zu geben, zu sagen, ja, ich kämpfe halt irgendwie gegen Windmühlen und muss auf mich aufpassen und darf auch mal eine Pause machen. Mhm. Entweder hier im Podcast oder auch eine große Pause. Und dass bestimmte Dinge können wir halt nicht ändern, bis ein Momentum da ist und sich Koalitionen bilden und Dinge das zusammen machen. Aber Einzelpersonen können halt nur so viel schaffen, wie sie schaffen können.
Ich finde aber auch die Auseinandersetzung mit anderen Mitstreiterinnen ist auch total kraftspendend, ne? Zu sehen, auch dass der eigene Konsens oder auch der eigene Motor sozusagen auch sozusagen von der Arbeit anderer angefeuert wird, weil es wird ja on the long run schon etwas tun und wie ihr das ja auch erfahrt oder wir auch, es ist für die einzelnen Personen, die da draußen tatsächlich arbeiten und unter erschwerten Bedingungen, total hilfreich und es gibt ihnen Werkzeuge an die Hand, ne? Wenn es in ihrer Arbeit, täglichen Arbeit und berechtigterweise viele unserer Themen, gerade im pädagogischen Kontext, sagen wir, die sind unter dem Deckmantel des Kinderschutzes, findet das statt. Ne? Es geht darum, Kinder zu schützen. Rassismus und rassistische Strukturen, rassistische Handlungen, Äußerungen sind die Verletzung von Kindern und untergraben ihre gesunden Entwicklung. Und entsprechend müssen Strukturen aufgebaut werden, dass das eben auch so als Dringlichkeit und als Gefahrenquelle identifiziert wird und zum Beispiel in Kinderschutzkonzepten mitgedacht werden. Dass es eben Handlungsprozesse gibt, die eben Eltern auch, auf die sie zurückgreifen können, Rahmenbedingungen, in der sie mit Institutionen reden können, falls etwas passiert und nicht jedes Mal Einzelpersonen anfangen zu sagen, da ist etwas passiert, die Institution oder einzelne Pädagoginnen erkennen das nicht an oder wollen es nicht anerkennen und dann endet das in, ja, okay, wir müssen die Kita wechseln, weil keine Chance, weil wir gegen Windmühlen reiten. Da gibst du mit dem Podcast auch einen Raum zu identifizieren, nee, das ist ein Problem und ich bin nicht allein, es ist ein strukturelles Problem. Oder wir mit unseren Büchern, die das eben auch aufgreifen und sagen, nee, das ist ein strukturelles Problem, auch wenn diese Institution das nicht verstanden hat, ist es auf jeden Fall schon mal eine erste Hilfestellung, die eben auch Pädagoginnen, Eltern oder eben auch andere Professionelle mit Kindern arbeiten, an die Hand bekommen. Viel zu wenig noch so individualisiert und hier mal da und müsste schon auf der Metaebene noch mal stärker unterstützt werden, aber we try.
Ja. Ja, und auch die eigenen Wirkräume immer wieder irgendwie zu sehen und auch zu sagen, ne, was du eben auch gesagt hast, zu gucken, auch worauf habe ich Lust, ne? Also woran beteilige ich mich und was gibt mir vielleicht auch Energie und ich finde, da seid ihr einfach auch so ein sehr mutmachendes Beispiel, so, und zu sagen, gut, ihr habt halt einen Shop gegründet. Also es kann auch darüber gehen, ne, dass man einfach sagt, was kreiere ich, statt nur zu reagieren, was kann ich machen, was vielleicht neue Räume eröffnet. Und es muss nicht immer gleich so das große Ganze sein und so. Und es kann sich auch entwickeln. Und ich glaube, da merkt man einfach, dass es sehr viele Möglichkeiten trotzdem gibt, in diesen Bereichen zu arbeiten.
Ja, total.
Ihr dürft, Zeit ist vorangeschritten, ihr dürft, wie alle Gästinnen, die da sind, gerne eine Hausaufgabe oder zwei, ihr seid jetzt zu zweit, für alle Zuhörenden mit auf den Weg geben. Und das kann wirklich alles sein. Also es muss keine klassische stereotype Schulhausaufgabe sein. Es kann auch ein Gedankenanstoß sein oder eine Leseempfehlung oder ein kauft was bei uns. Selbst das würde gehen.
Sowieso. Aber tatsächlich wollte ich jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen. Wir haben eine Kampagne gerade laufen. Und zwar die 1000 Kitas Kampagne. Wir haben die ins Leben gerufen, weil das uns total wichtig war und wir immer wieder auch damit konfrontiert werden, dass Kitas voll, also wie gesagt, sie sind sich bewusst, dass auch ein Vielfalt, also die Materialien, mit denen sie mit den Kindern auch arbeiten, auch Diversität eben positiv, empowernd abbilden sollen und ihnen ganz häufig die Materialien aber fehlen. Wir wissen, Kitas haben krasse Herausforderungen in diesen Zeiten. Geldknappheit ist auch ein großes, also auch mit einer Ursache der Kita-Krise. Und daraufhin haben wir die 1000 Kitas-Kampagne ins Leben gerufen. Wir sind ein Unternehmen, wir kennen andere Unternehmen. Uns ist total wichtig, dass Unternehmen auch eine Verantwortung nehmen für die, zumindest die Nöte der Kitas und dafür auch zu sensibilisieren. Und daher fordern wir gerne alle und alle Zuhörenden, die vielleicht Unternehmen kennen, ihr eigenes Unternehmen haben, auf, gerne sich an uns wenden über die 1000 Kitas Kampagne, die eigene Webseite und gerne auch zu sponsern, nämlich Bildungspakete, Vielfaltsboxen, in der Puppenspielsachen, Bastelmaterialien drin sind. Und diese Boxen spenden wir an Kitas, die sich eben die wir damit auch aufrufen, sich bei uns eintragen zu lassen, sich an uns zu wenden und sich zu registrieren, um eben auch hoffentlich eine Kita-Box zu bekommen. Deswegen, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, falls ihr uns jetzt hört, partnert mit uns. Wir freuen uns sehr darauf.
Cool.
Das ist mal, das ist unsere große Lücke. Genau. Was das, ne?
Ich würde mich dem anschließen. Genau, wir finden auch, dass Unternehmen statt Plakate zu drucken mit bunten Händen gerne uns bei dieser Kampagne unterstützen können. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir Thema Lu gegründet haben, weil wir vorher auch ganz viel Anti-Rassismus-Arbeit gemacht haben. Aber wir wollten was Schönes machen. Also nicht nur diese schweren Themen, sondern auch eine niederschwellige Lösung, die Spaß macht. Und schöne Kinderbücher machen auf jeden Fall Spaß.
Und auch in die nächste Generation investieren. Das ist die Punkt unserer Gesellschaft, ne?
Ja, vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir.
Danke für eure Arbeit. Ich verlinke natürlich alles. Und ich hoffe, dass ich noch ganz viel von euch höre. Vielleicht kommt ihr vielleicht irgendwann doch nochmal das Bedürfnis zu schreiben, wer weiß. Aber ich kann eure Arbeit wirklich
bei dir.
Danke. Nur empfehlen. Und ich hoffe, dass jetzt auch nochmal ein paar Lehrkräfte, die hier zuhören oder Menschen, die im pädagogischen Bereich arbeiten, bei euch landen und wir uns dadurch weiter vernetzen mit dieser Arbeit.
Super.
Danke sehr euch gut. für eure
danke
Zeit.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Und danke fürs Zuhören.